Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der heutigen Spezialfolge widmen wir uns den Wahlen in Wien. Denn am Erstausstrahlungstag dieser Podcast-Episode, am 11. Oktober 2020, finden in Wien Gemeinderatswahlen bzw. Landtagswahlen bzw. Bezirksvertretungswahlen statt. Wir werden gleich darauf zurückkommen, was da der Unterschied ist oder eben auch nicht. Und weil der Fritzi und mir dieses demokratische Recht des Wählens extrem wichtig sind, haben wir uns entschlossen, dazu heute eine Spezialfolge zu machen. Und ich sage mal, Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von den Wahlen in Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Wenn man in Wien am Ring spazieren geht, da ist ja das Rathaus. Mhm. Und das ist ja so gotisch und das spielt ja irgendwie auf diese Zeit an, in der das erste Mal gewählt werden durfte, oder?
Ja, ja, das ist die Gotik, ist der Stil des Mittelalters, Mittelalter, große Stadtfreiheit und so weiter. Mhm. Also Wien hat das Stadtrecht seit 1221 und seitdem gibt es auch ein schriftliches Stadtrecht. Und wie du weißt, haben ja im Mittelalter die Städte eine relativ große Selbstständigkeit gehabt. Das ist immer auch von der Stärke des Landesherrn abgehängt. Nein, das hat sie, also wie gesagt, je schwächer der Landesherr, desto stärker die Städte. Desto besser haben sie sich durchsetzen können.
Und hatte Wien einen starken oder einen schwachen Landesherrn?
Naja, du musst denken, im 13. Jahrhundert, Babenberger ausgestorben, der Otto Kapp-Schemisel, der die Städte immer bevorzugt hat. Und dann die Habsburger, die durch verschiedene Teilungsprozesse unter den Verwandten auch nicht gerade stark waren. Aber im 16. Jahrhundert ist der Ferdinand der erste Landesherr gewesen und der hat dann mit fester Hand durchgegriffen und von da an haben die Städte immer mehr an Selbstständigkeit verloren.
Also Landesherr in ganz Österreich quasi oder das, was halt da.
Ja. In dem Fall Erzherzog von Österreich, ja.
Mhm, okay. Und dann, wie ist es denn weitergegangen? So sagen wir mal zur Zeit Maria Theresias oder danach, wie hat sich das dann entwickelt?
Naja, und der Josef II. War der Absolutismus und der Josef II. Hat Reformen, ja, wie man ja weiß, sehr viele eingeführt, unter anderem auch eine Magistratsreform. 1783, der hat das Feudalsystem immer mehr zurückgedrängt oder verschwinden lassen und war der Erste, der fähige Bürgerliche zu Beamten ausbilden hat lassen oder zugelassen hat. Und diese Magistratsreform hört sich zwar an, wie wenn das sehr gut gewesen wäre, aber für Wien hat es, also da sind sehr viele Rechte, die Wien gehabt hat, dann eigentlich auf den Landesherrn übergegangen.
Mhm. Also für Wien,
also es war ganz einfach Absolutismus.
Mhm. Und wann hat es dann angefangen, dass Wien wieder so eigenständig wurde oder dass man wieder für Wien oder in Wien wählen konnte?
Ja, wie üblich, wie alles zu dieser Zeit. Bürgerliche Revolution, März 1848.
Yes.
Und da hat sich ein Bürgerausschuss gebildet und es ist, der hat 36 Mitglieder gehabt und der ist von Kaiser Ferdinand dem Gütigen oder Gütinand dem Ferdigen anerkannt worden.
Das ist ja schon mal sehr gütig von ihm. Eigentlich.
Ja, es ist aber auch sehr vieles dann wieder zurückgenommen worden. Mhm. Aber trotzdem ist im Oktober 1848 ein gewählter Gemeinderat zusammengetreten. Mhm. Und da durfte gewählt werden, aber nur, natürlich nur Männer ab 24. Und die haben nur einer bestimmten Gruppe angehören dürfen. Also Bürger zum Beispiel, dann geistliche Universitätsprofessoren.
Also es war total divers und wahnsinnig progressiv.
Ja, kann man sagen. Naja, bitteschön, immerhin.
Immerhin waren es Wahlen natürlich für einen sehr von und für einen kleinen Teil.
Naja, für Wahl bestimmt. Es war natürlich ein Zensuswahlrecht. Das heißt, dass der größte Teil der Bevölkerung von dieser Wahl Möglichkeit ausgeschlossen war.
Das heißt, also Zensuswahlrecht heißt, man musste einen gewissen Betrag an Steuern zahlen, ja, und dann durfte man wählen.
Ne? Dann durfte man wählen. Und die Bürger haben das ganz in Ordnung gefunden, die Bürger der Stadt Wien, was ja nur erster Bezirk war, damals 1848, weil sie gesagt haben, die Besitzlosen können mit Geld und damit mit dem Gemeindevermögen nicht gewissenhaft umgehen.
Das ist ja eigentlich ein Vorwurf, den konservative Parteien gegenüber, sagen wir mal, anders geprägten Parteien nach wie vor haben.
Ja, offensichtlich, oder? Haben die Menschen nur gewisse Denkmuster, die sie dann ganz einfach fortsetzen. Nur heute halt in einem anderen Gewand. Aber es gibt offensichtlich keine anderen Möglichkeiten.
Also das heißt, nur wer Geld hat, kann eigentlich, weiß eigentlich, wie es richtig zur Sache geht und wie man es richtig
verwaltet. Haben diese Leute damals gesagt. Ja, und dann hat es 1849 einen relativ progressiven Innenminister gegeben, den Franz Stadion, und der hat ein provisorisches Gemeindegesetz erlassen. Und in dem ist schon die Zusammenfassung der Stadt und der Vorstädte. Das waren 34.
Ist das der aus der Stadiongasse?
Ja, also die Bürgermeister und die Leute von damals lesen sie wie ein Straßenverzeichnis. Oder hören Sie an, wie ein Straßenverzeichnis von Wien. Also auf jeden Fall, da waren die Vorstädte, war schon geplant, die Vorstädte zu inkorporieren. Das Stadion hätte auch ganz gern Vororte hineingenommen, aber da haben die Bürgermeister gesagt, nein, die Bürger oder der Gemeinderat hat das abgelehnt. Weil was war, wer hat in den Vororten gewohnt?
Die Proleten natürlich.
Das Proletariat. Und die waren ja eindeutig die Feinde von den Bürgern.
Ja, verdammt. Also nochmal zur Unterscheidung, die Vorstädte, das ist das, was quasi zwischen Ring und Gürtel ist. Und die Vororte ist das alles außerhalb des guten alten Linienwalls.
Genau.
Ja, also des heutigen Gürtels. Mehr oder weniger.
1850 hat es eine Gemeindeverfassung gegeben, eben mit diesen Vororten schon einbezogen. Und da hat es dann drei Wahlkörper gegeben. Und diese Wahlkörper sind ganz einfach von der Steuerleistung wieder abgehängt. Grund- und Hausbesitzer über 500 Gulden.
Ich habe jetzt erst nachgeschaut, wie viel das ist.
Steuerleistung.
Das sind umgerechnet jetzt 9.000, also 500 Gulden entsprechen einem heutigen Wert von 9.148,07 Cent.
Na gut.
Ja.
Dann eine Steuerleistung mindestens 100 Gulden, also zwischen 100 und 500 Gulden, und dann Steuerleistung von weniger als 100 Gulden.
Ja, ein Gulden sind ungefähr 18 Euro.
Ja, das
ja, weil das ist ja interessant, was damals reich war.
Du hast wo, sag vielleicht, wo es so
war. Ich habe es in der Website, ich weiß nicht, wie die heißen, einen historischen Währungsrechner. Sehr interessant, was es alles gibt. Da kann man eingeben, 1850 ein Gulden, und dann übersetzt es in, wie viel das heute wert ist. Ja. Ich glaube halt, dass es nicht tatsächlich 9.148,07 Euro sind, sondern dass man natürlich einberechnen muss, wie viel man damals verdienen konnte. Und wahrscheinlich war das urviel Geld.
Das war offensichtlich was normaler Sterblicher oder Arbeiter, aber Industriearbeiter in seinen kühnsten Träumen nicht erreichen konnte. Na gut, egal. Aber was ganz interessant ist, dass in diesem Fall auch Frauen wahlberechtigt waren, wenn sie eine dieser Voraussetzungen erfüllt haben. Nicht, dass sie, wir haben das ja schon besprochen, aber sie haben natürlich nicht selber wählen gehen dürfen. Sie haben den Verwalter oder ihren Ehemann oder jemand, der halt
sie vertraut haben, dass er auch wirklich diese Gruppe wählt, von der sie glaubt, also von der die Frau will, dass sie gewählt wird.
Das ist eigentlich richtig arg. Und auch dieses Wahlrecht ist in Niederösterreich 1884 entzogen worden.
Und jetzt muss man ganz kurz, das hat mich nämlich verwirrt ursprünglich, jetzt muss man ganz kurz sagen, warum du da jetzt Niederösterreich erwähnst und nicht Wien. Warum sagst du, es wurde in Niederösterreich entzogen? Kann man doch sagen, ist einem wurscht, wir sind eh in Wien.
Nein, Wien war ja Niederösterreich.
Tja, okay. Bis wann?
Bis, da werden wir dann drauf zu sprechen kommen. Also ganz offiziell bis 1., nicht ganz offiziell, aber die Tat oder Realita ist es am 1.1.22 selbstständig geworden, gesetzmäßig bereits am 10. November 1920.
Gut, aber jedenfalls die Frauen, zurück zu den Frauen. Den Frauen wurde das Wahlrecht 1884 wieder entzogen. Was ist dann passiert? Was haben die Frauen dann gemacht?
Das war eigentlich der Auslöser dafür, dass sie der Frauen, also dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwas machen. Mhm. Und da haben sie eben dann Frauenvereine, Frauenverbände und Frauenrechtlerinnen und alles Mögliche zusammengetan, was wieder in Bürgerliche und in Arbeiterinnen. Ja. Aber das glaube ich.
Wir empfehlen an dieser Stelle unsere Folge vom 8. März 2020 zu hören. Da haben wir das nämlich ein bisschen ausführlicher erklärt, wie das mit den Frauenvereinen ist. Frauen in Wien hat die Folge geheißen, war auch super. Gut. Ja. Okay, also Frauen haben sich dann erstmals organisiert.
Ja, aber das ist abgesehen, da schweifen wir ab, wenn wir von den Frauen.
Naja, nein, ja. Ja, aber es ist wichtig, dass man das erwähnt.
Ja.
Ja, hingegen, wie war das im Neo-Absolutismus? Wir sprechen jetzt von der Zeit zwischen 1850 und 60. Hat man da.
Ja, also es hat wohl eben diese Stadtverfassung diese gegeben,
ja.
Aber eben in dieser neo-absolutistischen Zeit hat der Kaiser ganz einfach keine Wahl zugelassen. Da sind eben sehr viele, schon der Franz Josef der Erste war das in dem Fall, und sind eben viele Gesetze, die es gegeben hat, oder ja, eben ganz einfach nicht zur Anwendung gekommen.
Stell dir vor, man darf nicht wählen, Leute.
Ja.
Wichtig, wählen.
Darum muss man gehen, ja? Wenn man darf.
Ja, wenn man darf, genau.
Allerdings, 1861 war dann der Franz Josef schon so geschwächt, dass durch verschiedene verlorene Kriege und so weiter, dass erlauben hat müssen, eine Neuwahl des Gemeinderats. Jetzt immer, wir sind immer auf kommunaler Ebene. Und dieser Gemeinderat hat sie 1861 im April konstituiert. Natürlich jetzt schon mit das größere Wien, mit den Vorstädten, den Eingemeindeten. Der Andreas Zielinka ist Bürgermeister geworden.
Bekannt aus der Zielinka-Gasse im ersten Bezirk.
Ja, genau. Und es waren 120 Mandatare, und wieder Steuerleistungen und Berufe waren gestaffelt. Wien ist aber nur aus 8 Bezirken bestanden, also 1 und dann 2 bis 8, weil die Wieden erst im Herbst 1861 geteilt worden ist in Wieden und Margareten. Also da ist der 5. Bezirk und dann war Wien und neunter Bezirk. Was ich weiß nicht, in dem Zusammenhang 1862 sind auch die Straßen- und Häusernummerierungen eingeführt worden anstelle der Konskriptionsnummern. Ich gehört nicht zu den Wahlen direkt, aber vielleicht.
Aber eigentlich zum Meldewesen und zur Administration der Stadt.
Genau.
Kann man, finde ich, ist fair enough, das zu erwähnen. Ja, ja, hi. Aber dann, okay, also dann war Wien irgendwie größer und dann.
Und ist immer liberal regiert worden.
Immer liberal regiert.
Von den Liberalen.
Aha. Was wollten die so, die Liberalen? Was war deren?
Die Liberalen waren für Selbstbestimmung, wollten wenig, also kommunale Einrichtungen. Also eben nicht kommunalisieren, sondern haben zum Beispiel Gaswerk, städtischen Verkehr und so weiter Privaten überlassen.
Sehr liberal, ja.
Haben aber andererseits den Zentralfriedhof zum Beispiel gebaut, haben die Donauregulierung vorangetrieben. Also das war so ein bisschen ein Zwiespalt.
Also mehr privat, weniger Stadt, quasi wo man auch was verdienen konnte.
Haben sie auch sehr viel auf die Ringstraßenzone, auf die Bauten und so weiter konzentriert, was natürlich aktuell war damals. Ne?
Ja, aber dann gab es 1880 einen Mann, der die Stadt ziemlich geprägt hat und auch jetzt, ich würde nicht sagen in aller Munde, Gott sei Dank ist, aber über den jetzt viel geredet und geschrieben wird, es ist Karl Lueger.
Er war ja im Nationalrat, also im Reichsrat.
Ja, genau.
Und in den 1880er Jahren, ich glaube 1885 oder so, hat er eben durchgesetzt, dass der Zensus auf 5 Gulden herabgesetzt wird.
Das sind ungefähr 69 Euro.
Ja, und diese 5 Gulden Männer waren dann auch wahlberechtigt.
Das heißt, dass es eigentlich viel mehr Wahlberechtigte dann gegeben hat ab 1880. Ja. Genau. Haben das alle gut gefunden?
Das haben vor allem gut gefunden, und da aus diesem Kreis hat der Lueger ja seine Wähler requiriert sozusagen, die Kleinbürger und die Handwerker. Weil, also die Kleingewerbetreibenden, waren Kleinbürger auch, die Kleingewerbetreibenden, und daher kommt auch dieser wahnsinnig starke Antisemitismus, den der Lueger dann so bedient hat.
Verstehe ich nicht, warum?
Nein, weil es hat sehr viele, meine Juden waren ja nicht alle reich, es hat reiche Juden gegeben und es hat aber viel, viel mehr arme Juden gegeben. Mhm. Und diese armen Juden sind oft mit einem Bauchladen oder irgendwo von Haus zu Haus gezogen und haben ihre Dienste angeboten. Und die kleinen Handwerker und die kleinen Händler haben die eben dadurch als Gefahr gesehen.
Mhm. Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen. Also insofern, dass sich die Geschichte halt mit anderen Titulierungen und Vorzeichen auch ganz gern mal nicht wiederholt, aber sich immer wieder ähnlich abspielt. So die Angst vorm Abstieg, die Angst vor anderen Menschen schüren und daraus einen politischen Profit ziehen. Das ist eigentlich, ja.
Ja, wie gesagt, die Denkmuster bleiben immer gleich. Es sind die Protagonisten, ändern sie vielleicht, aber offensichtlich sind Menschen nicht sehr innovativ in ihren Gedankengängen.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Also das hat dann im Endeffekt, aber wann ist der Lueger dann tatsächlich Bürgermeister geworden?
Naja, zuerst einmal ist 1890, sind dann doch Vororte eingemeindet worden. Und zwar von 11 bis 19, also Bezirke 11 bis 19. Und dann bis 1895, wie gesagt, haben die Liberalen die Dominanz gehabt. Und dann war der Beginn der Bildung der großen Parteien, der Lueger, Christlich-Soziale, Sozialdemokraten auf der anderen Seite, die waren in Wien aber noch nicht so Dings, aber 1895 haben die Christlich-Sozialen eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat bekommen.
Na, boom.
Und der Gemeinderat hat den Lueger zum Bürgermeister gewählt, weil der Bürgermeister wird ja vom Gemeinderat gewählt. Aber der Kaiser Franz Josef hat das 4-mal abgelehnt, diese Ernennung.
Das finde ich jetzt interessant, warum?
Wegen seinem starken wegen des starken Antisemitismus des Karl Lueger.
Warum? Das hätte ich jetzt dem Kaiser Franz Josef nicht zugetraut, dass er sagt, hey, wegen inhaltlichen Dingen, wegen Antisemitismus nehmen wir den nicht.
Na, erstens einmal war der Kaiser Franz Josef ein wahnsinnig korrekter Mensch. Das war christlichen Verständnis vielleicht nicht, kann ich nicht sagen. Und zweitens war traditionell waren die Landesherren immer die Beschützer der Juden. Und eigentlich die Bevölkerung waren die vom Landesherrn verlangt haben, dass die Juden vertrieben oder was auch immer wird. Aber die Kaiser haben die Juden oft auch aus monetären Gründen beschützt. Aber der Franz Josef hat gesagt, es war für ihn nicht vertretbar, dass er zustimmt. Aber also er hat es dann.
Bitte? Er hat es dann gemacht. Das ist eigentlich quasi wie damals Klästil unter mit der Schüssel 1-Regierung, oder? Der hat doch auch versucht zu verhindern, dass die FPÖ in die Regierung kommt.
Wobei ich jetzt nicht sagen kann, wer die stärkere Position gehabt hat, der Kaiser oder der Bundespräsident, wobei ihn schon annimmt, der Kaiser. Aber trotzdem hat er...
Klästil ist ja nicht so wirklich gelungen, leider. Also,
ja. Leider trotzdem hat der Kaiser am 1897, beim 5. Anlauf, den Lueger als Bürgermeister bestätigen müssen. Interessant. Und interessanterweise hat das damals, war das eine Wahlgemeinschaft, die da angetreten ist, aus Bürgerclub und Christlich-Sozialen, und die haben sie antiliberale Wahlgemeinschaft genannt, was halt irgendwie sonderbar ist.
Was oder? Auch wieder modern wäre, eigentlich.
Ja, ich weiß nicht, aber antiliberal berührt dann doch irgendwo nicht so innovativ und fortschrittlich.
Naja, es ist mehr.
Während die Liberalen haben sie Fortschrittspartei genannt. Also es ist, da hat sich dann doch für mich, meiner Anschauung, etwas geändert.
Jetzt wird es nicht mehr ausgesprochen, im Endeffekt.
Aber möglich, ich weiß es nicht. Erst ab 1900 haben die Christlich-Sozialen sie Christlich-Soziale genannt. Da haben sie den Bürgerclub wahrscheinlich irgendwo ausgebotet. Die Liberalen waren weiterhin die Fortschrittspartei, und 1900 ist das erste Mal die Sozialdemokratische Partei in den Gemeinderat gekommen. Mhm. Mit, was glaubst du, wie vielen Mandaten? Viel weniger?
Ich würde sagen 1900? Ja, schon einiges.
Zwei
waren was? Da. Wieso nur zwei? Das ist doch komisch.
Zwei. Ja, also da war das noch nicht so. 1912. Das ist
nicht so bekannt. Mhm.
Also die Christlich-Sozialen haben 128 gehabt, 1900, die Fortschrittspartei 28, Sozialdemokraten 2.
Und okay. 19. Und die Grünen?
Grünen haben, das haben wir aber eigentlich damals auch noch nicht gebraucht.
Oder? Stimmt, weil da war alles noch öko und irgendwie selbstgemacht und regional und saisonal.
Ja, also da haben die noch kein Leiberl gerissen.
Mit Radfahren haben Frauen auch noch nicht dürfen. Also, naja, gut.
Well. Du glaubst, 1900 haben sie noch nicht dürfen?
Ich kann's ja, ich glaube nicht. Ich war da mal dabei, ich bin im März in einer super interessanten Ausstellung, und da ging es darum, dass Frauen erst urspät Radfahren haben dürfen. Ja, was ja wirklich schrecklich ist. Also für mich wäre es schrecklich.
Sehr interessant. Und 1912 waren dann die letzten vor dem Ersten Weltkrieg. Und da haben die haben die Christlich-Sozialen 135 gehabt. Dann hat es die Deutschnationalen da schon gegeben, ja, die 20 gehabt. Ja. Und die Sozialdemokraten 10. Aber,
die sehr Antiliberalen.
Ja, aber was da ganz interessant war, du weißt ja, dass seit 1907 das allgemeine Männerwahlrecht gegeben hat. Das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht auf, heute würde man sagen, Bundesebene. Mhm. Aber bei den Gemeinderatswahlen hat es das noch nicht gegeben. Da hat es nur immer das Kurienwahlrecht gegeben.
Wahnsinn eigentlich.
Also da waren die Kurien der Großgrundbesitz, Städte, die Handelskammern und die Landgemeinden. Und das ist erst nach dem Ersten Weltkrieg dann in den Gemeinderatswahlen aufgehoben worden.
Mhm. Interessant. Ja, allgemeines Männerwahlrecht. Und wann war dann das allgemeine Menschenwahlrecht?
Das Menschenwahlrecht ist an und für sich 1918 im November eingeführt worden, aber das erste Mal in Wien bei der Gemeinderatswahl ist am 4. Mai 1919 zur Anwendung gekommen.
Okay.
Es war Verhältniswahlrecht. Also ich glaube, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, vor dem Weltkrieg war es ein Mehrheitswahlrecht, aber beim Männerwahlrecht.
Also Verhältniswahlrecht heißt im Endeffekt, dass man je nachdem, wie viele Stimmen eine Partei kriegt, im gleichen Verhältnis Sitze, also Mandate verteilt
werden. Mandate aufgeteilt werden.
Und war das dann immer noch so, dass die Christlich-Sozialen und die Liberalen und die Deutschnationalen und so viele Stimmen gehabt haben, oder ist das dann geschwenkt?
Da haben die Sozialdemokraten 54% gekriegt.
War interessant.
In Wien.
In Wien. 54 ist viel.
Und das war das erste Mal, dass sie die Mehrheit, die absolute Mehrheit bekommen haben, und sie haben bis heute immer in Wien die Mehrheit gehabt. Nicht immer die absolute, also in der Ersten Republik sehr wohl immer, dann in der Zweiten auch sehr, sehr lang die absolute, aber es hat noch nie jemand andere in Wien die Mehrheit gehabt.
Mhm. Aber es lag daran nicht, dass die Frauen wählen durften, oder?
Das erste Mal. Nein, also die Frauen haben wir ja schon gesprochen, bei den Bundeswahlen haben ja die Frauen eigentlich verhindert, die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten, weil sie christlich-sozial gewählt haben, großteils. Aber das kann ich jetzt bei den Gemeinderatswahlen.
Mhm. Haben die auch so fesche Politiker damals gehabt, dass die Frauen so gern die schönen Männer gewählt haben?
Das weiß ich nicht. Müsste
mal schauen.
Wenn ich mir das anschaue, für mich sind die heute nicht sehr fesch. Aber
ja, naja.
Auf jeden Fall sind eben dann im ersten Gemeinderat 12 Frauen gewesen.
Mhm.
Und wow. Das hat sie immer bis gezogen. In der ersten Republik so 13 bis 22 Frauen. Im Ständestaat hat es dann, es sind ja bestimmt worden, und nur Vaterländische Frauen waren dann 4 Frauen.
Wow, naja.
Die waren dann auch wieder sehr fortschrittlich.
Mhm. Ja. Du, aber da war noch Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich noch was anderes, das du mir mal erzählt hast. Und das finde ich auch total interessant, weil wir haben ja eingangs oder so schon geredet über dieses Wien-Niederösterreich-Ding, warum die Frauenvereine sich in Niederösterreich gegründet haben. Mhm. Wie war das dann mit Wien und Niederösterreich? Du hast gesagt, das ist getrennt worden ungefähr um 1920, oder?
Ja. Sag. Wien hat ja weitem die größte Bevölkerungsanzahl gehabt in Niederösterreich, von allen Städten in Niederösterreich. Mhm. Und weil die Wiener mit einer so großen Mehrheit die Sozialdemokraten gewählt haben, ist es zu einer für Niederösterreich Schrecklichkeit gekommen. Mhm. Und was glaubst du, was war diese Schrecklichkeit?
Naja, dass man von Sozis bestimmt wurde oder irgendwie sowas.
Die haben auf einmal einen sozialdemokratischen Landeshauptmann gehabt.
Unglaublich.
Es war die Vorstellung. Und zwar den Albert Sever. Und der hat natürlich etliche Sachen im sozialdemokratischen Sinn entschieden. Aber vor allem, und was große Aufregung war, hat er die Sever-Ehe eingeführt.
Das hat aber nichts mit diesem komischen Billigshop zu tun, oder? Mit diesem 10-Schilling-Shop, wo man irgendwelche komischen Sachen kriegt.
Nein.
Hochzeiten und Polterabende.
Nein, also du weißt ja, Katholiken haben sich scheiden lassen dürfen, haben aber dann nicht mehr heiraten dürfen. War ganz einfach nicht möglich, weil es hat keine Zivilehe gegeben und nur kirchliche Ehen und die waren gegangen. Und das Albert Sever hat eben eingeführt, dass man um eine Dispens ansuchen konnte. Mhm. Und mit dieser Dispens haben auch Geschiedene wieder heiraten dürfen. Es war keine zivilrechtliche Ehe. Weil die ist erst 1938 mit den Nazis gekommen. Aber mit einer Dispens, also es war total schrecklich.
Und aber wir haben dann eigentlich,
Was? Entschuldige?
Wir haben dann eigentlich Protestanten oder Buddhisten oder Buddhistinnen oder Jüdinnen geheiratet. Sind die auch halt über ihre Kirchen registriert worden?
Ja, es hat eigentlich nur eine kirchliche Ehe gegeben. Es hat keine zivilrechtliche Ehe. Vielleicht hat es irgendwas gegeben. Ja, es ist, da müsste man mal eine Sondersendung über Eherecht machen.
Die hatten echt keine Wahl, die armen Menschen damals.
Die Katholiken haben wirklich keine Wahl gehabt. Also, und du musst dir vorstellen, wie viele wilde Ehen da waren. Und waren die aber wirklich jetzt Katholiken, gläubige Katholiken waren, in welchem Gewissenskonflikt die waren. Ne? Also, es war irgendwo nicht sehr lustig. Also jedenfalls ist es dann, wie wir ja jetzt wissen aus den letzten Tagen, am 1. Oktober ist die 1920, war ja die Verfassung 100 Jahre alt.
Mhm. Und in Nein, dieser, 2020 war sie 100 Jahre alt.
Am 1. Oktober, ja.
War die, ja, aber 2020, nicht 1920.
2020 war es 100 Jahre alt, weil es 1920 ist alles kompliziert. Und am 10. November 1920 ist die Stadtverfassung, die ist in dieser großen Verfassung eben beinhaltet gewesen und da hat es eine Stadtverfassung gegeben und die hat die Trennung Wiens von Niederösterreich und die Konstituierung Wiens als eigenes Bundesland beinhaltet. Also das heißt, seit 10. November 1920 ist Wien ein eigenes Bundesland.
Das müssen wir eigentlich feiern.
Allerdings müssen wir feiern. Allerdings hat es ja da gewisse Verhandlungen noch gegeben und es hat dann im Dezember 1921 ein Trennungsgesetz gegeben, wo alles ausverhandelt worden ist. Mhm. Was gehört Wien, was gehört zu Niederösterreich. Mhm. Und realiter in Kraft getreten ist dieses Gesetz am 01.01.1922. Aber trotzdem ist Wien seit 10. November 1920 ein Bundesland.
Das ist eigentlich ein kleiner Brexit gewesen. Ja. Nur, dass es halt einfach besser abgewickelt worden ist.
Ja.
Und dass Wien eine Insel in Niederösterreich geworden ist.
Ja, ist ja eigentlich
nicht im großen Ozean.
Obwohl ja bis in die 1970er Jahre die Regierung, die niederösterreichische Landesregierung in Wien blieben ist. Ne?
In der Herrengasse, oder? War das?
Im Landhaus. Also heute sagt man ja bald in Niederösterreich. Aber im niederösterreichischen Landhaus die gesessen. Und dann haben sie nach St. Pölten müssen. Sind nach St. Pölten. Dürfen.
Ich finde St. Pölten ist besser als der Ruf von St. Pölten.
Also ich sage mal dort. St. Pölten schon, aber dieses Regierungsviertel, das ist ja die Einöde par excellence. Also ich meine zumindest vielleicht jetzt nicht mehr, aber wenn du da nach fünf hingehst, ist nichts.
Ja. Aber der Dom zum Beispiel in St. Pölten ist ganz nett und diese Fußgängerzone. Also ich bin.
Ja, ich hab nichts gegen St. Pölten. Und das Theater, das Landestheater. Ja, ist nett. Auch für ein Museum und all das ist toll. Aber nur das Regierungsviertel ist ein bisschen
mau.
Ist gut. Ist ein bisschen mau. Ja. Ja, also das war 1920, das ist für aber Wien ein ganz 10. November 1920, beziehungsweise in Kraft treten, 18. November.
Das ist ganz und wichtig. Das ist insofern wichtig, weil ich ja eingangs gesagt habe, die Gemeinderatswahlen und die Landtagswahlen. Und das ist der Grund, oder?
Ja.
Warum Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen in Wien das Gleiche sind und warum Wien eine Gemeinde und ein Bundesland ist, oder?
Genau, und Gemeinderatsabgeordnete sind gleichzeitig Landtagsabgeordnete, der Bürgermeister ist Landeshauptmann. Also die haben alle zwei Funktionen. Die Sitzungen allerdings sind...
Kriegen die auch doppelte Gehälter?
Nein, das glaube ich nicht. Aber die Sitzungen sind... Gemeinderatssitzung ist keine Landtagssitzung. Die sind immer an verschiedenen Tagen.
Aber es gibt tatsächlich dann zwei, also es wird tatsächlich doppelgleisig.
Bei den Sitzungen wird, ja natürlich, das sind ja zwei Körperschaften, zwar getrennte.
Interessant.
Haben nur die gleichen die Personalien, also Personen als Gemeinderäte beziehungsweise als Bürgermeister, Vizebürgermeister, Landeshauptmann, Stellvertreter.
Ah ja, das sieht man ja auch auf diesen Wahlzetteln eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein.
Ja.
Die ihr dann hoffentlich heute, wenn ihr diese Folge aktuell hört, noch abhakeln werdet oder schon abgehakelt habt, wenn ihr schon gewählt habt oder eine Briefwahl gemacht habt.
Ja, weil wenn du eine Briefwahl, das Kuvert kriegst, das ist ja, hast du ja wahnsinnig viele Listen und Zetteln drinnen, wo du einmal durcharbeiten musst. Ne?
Ja, das finde ich immer ein bisschen stressig, wenn man dann irgendwie schauen muss, dass man das eh alles richtig eintragt bei dem richtigen Ding, wenn man zum Beispiel eine Vorzugsstimme vergibt oder so.
Genau, die Vorzugsstimme ist ja nur dann gültig, wenn du das einem Menschen von der gleichen Partei gibst. Also wenn es jetzt... Ein Beispiel, weiß ich nicht, sagen wir mal.
Wir machen es andersrum, wenn man jetzt zum Beispiel die FPÖ wählen würde und den HC Strache, dann sollte man vielleicht die Vorzugsstimme geben, dann sollte man den Strache bei der FPÖ eintragen, sonst nicht bei anderen Parteien.
Dann ist es ganz einfach ungültig dann.
Ja. Also Vorzugsstimme für die Menschen geben, die in der Partei sind, für die sie antreten. Genau. So ist die Regel. Außer
man will sabotieren. Aber dann brauchst du eigentlich gar nicht hingehen.
Hingehen muss man schon.
Das ist eine Frage, die ich schon einigen gestellt habe, ob ein Unterschied ist, nicht hinzugehen oder hinzugehen und ungültig zu
wählen. Auf jeden Fall. Weil du, wenn du hingehst und ungültig wählst, zeigst, dass du ein Interesse an der Demokratie hast.
Für dich selber.
Und wenn du aber nicht hingehst, also ich meine, die Stimmen, ja, aber wenn du einfach nicht hingehst, heißt es mir scheißegal und macht's, was wollt.
Dann musst du auch mit allem zufrieden sein.
Genau, und die Leute, die sagen, nur die allergrößten Kälber wählen ihre Schlechte selber. Ich meine, das ist erstens ein Nazispruch auf irgendeine Art und Weise. Und zweitens ist es einfach bescheuert. Ja? Weil wenn man das wenn man die Möglichkeit hat, sich für was zu entscheiden, dann soll man bitte eine Entscheidung treffen.
Genau, nein, immer. Ja. Ich wollte immer nur wissen, ob es aufs Ergebnis irgendeinen Einfluss hat. Aber kann ich nicht sagen, da müsste man
nein, wieder. Nein, aber es ist ja, es wird immer die Wahlbeteiligung gezählt, darauf hat es natürlich schon einen Einfluss.
Ja.
Und wenn eine Regierung oder ein Landtag oder ein Gemeinderat halt von, sagen wir mal, 85% der Menschen gewählt wurde, statt von 26, macht das natürlich, eine viel höhere Legitimität für diese Entität.
Das ist
wahr. Aber ein Unterschied, also ich meine, so wie deine Frage jetzt war, macht's nicht.
Na gut, gehen wir wieder kurz zu den Frauen. Nur ganz kurz. Die erste Frau im Präsidium war die als dritte Landtagspräsidentin, ist 1959 gewesen. Die als erste Landtagspräsidentin 1991 erst, eigentlich 99. Relativ spät.
Wahnsinn.
Die erste Stadträtin war 1959, die Maria Jacobi. 65 ist dann die Maria Jacobi-Gasse. Ja, Maria Jacobi-Gasse, ganz. Sie sagte ja, wir Straßenverzeichnis von Wien. Die ab 65 war die Maria Schaumeier von der ÖVP. War sehr resche, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, ich weiß schon.
War Nationalbankgouverneurin.
Genau, aber ich meine, als Stadträtin wäre.
Aber interessant, dass die von der ÖVP war in Wien, als erste Stadträtin.
Nein, nicht als erste. Das war die Maria Jacobi, die erste, aber 65. Und da ist die Gertrude Sandner, die SPÖ-Stadträtin gewesen. Und die war damals. War irgendwie sehr beredenswert, dass die einen ÖVPler geheiratet hat, den Josef Fröhlich. Der war Obmann von den Gastwirten, der war heute halt Wirtschaftskammerfunktionär. Mhm. Er lebt noch, sie ist gestorben, er ist glaube ich 95 oder was. Aber das war diese Ehe über ÖVP und der SPÖ.
War das eine morganatische Ehe?
Nein, morganatisch war es nicht, aber ungewöhnliche war es. Er hat das Annaberg, kennt vielleicht noch jemand von unseren Hörern, war ein sehr gutes Lokal in der Breitegasse, das Theatercafé. Na gut, aber das ist schon wieder.
Ja, eine morganatische Ehe heißt eine, das ist, dass
man. Zur linken Hand.
Es kommt daher, dass zum Beispiel, dass man nicht standesgemäß geheiratet hat. Und deshalb ist die Ehe zwar geschlossen worden, aber nicht anerkannt worden. Der Kaiser. Der Thronfolger Franz Ferdinand hatte zum Beispiel eine morganatische Ehe mit der Sophie, wie hat sie geheißen, Hohenberg oder so?
Dick. Ja. Dann war es die Herzogin von Hohenberg.
Genau, und das heißt, dass sie nicht den gleichen Stand hatte wie er. Deshalb,
schon, aber damals, bei denen war es eindeutig, von welchem Standpunkt aus sie morganatisch war. Aber
bei der Sandner Fröhlich war das Fröhlich. Nicht so ganz klar.
Das wird jeder, vielleicht hat jeder zum anderen. Gut, okay, das sind schon wieder prinzipielle Fragen, die man da müsste. Ja, und vielleicht noch irgendwie administrativ gesehen Wahlkreise, dass Wien in Wahlkreise eingeteilt ist. Und zwar gibt es da den Wahlkreis Zentrum, das sind die kleinen Bezirke 1, 4, 5 und 6. Und dann gibt es den Wahlkreis Innenwest, da ist 7, 8, 9. Bezirk zusammengefasst. Mhm. Und alle anderen Wahlkreise sind ganz einfach der Bezirk, also Wahlkreis Leopoldstadt, Landstraße und so weiter. Also nur die kleinen Bezirke sind zusammengefasst. Und der leichteren Auszählung, was auch immer ist, sind diese Wahlkreise noch in Wahlsprengel eingeteilt.
Ja.
Nur innerhalb des Wahlkreises sein dürfen.
Ja.
Und bis zum Wahltag, vielleicht noch die Mandatsfrauen im Gemeinde.
Wien aktuell, ja. Also noch bis zur Angelobung des neuen
Dings, ja, hat die SPÖ 19 Frauen von 44 Mandaten.
Ja.
Die FPÖ hat 7 Frauen von 34 Mandaten.
Ja.
Die Grünen haben 5 Frauen von 10 Mandaten. Die ÖVP hat 4 Frauen von 7 Mandaten. Also ist
Aha, die mehr. Okay.
Mandat. Und die Neos haben 2 Frauen von 5 Mandaten.
Nur der Statistik halber. Ja, schauen wir doch mal, wie sich das jetzt durch diese Wahl am 20. Oktober verändern wird.
11. Oktober.
11. Oktober. Ich weiß nicht, dieses mit die Datum. Naja, okay. Also ich habe ja schon gewählt, Fritzi. Du auch?
Ich habe schon gewählt, ja. Ja. Aber zum Beispiel meine Enkeltochter wählt heuer das erste Mal. Die geht natürlich ins Wahllokal. Cool. Finde ich sehr aufregend.
Ja, voll.
16 ist ja erst seit einigen Jahren. Ich kann jetzt gar nicht sagen, seit wann man mit 16 wählen darf. Seit 2005.
Ah, okay. Mhm. Kannst du dich noch an deine erste Wahl erinnern?
Gott im Himmel, das ist so lang her.
Deine erste politische Wahl, sag ich jetzt mal.
Na, ehrlich gesagt, weiß ich. Ich bin noch nie nicht wählen gegangen, außer eben bei der Bundespräsidentenwahl 1965, weil da war ich in England und nicht in Wien. Aber ansonsten bin ich immer wählen gegangen.
Ich auch. Und ich finde das richtig wichtig.
Ja,
wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und
Hörer. Ja, dass wir zwei Wahlfreaks sind.
Ja, nein, ich finde, wer die Wahl hat, soll sie nutzen.
Bitte ja, und schön. Es gibt so viele Leute, die das nicht dürfen. Ja. Oder nur, ja, wie soll ich das, Scheinwahl sozusagen ja. haben.
Wenn die Wahlen manipuliert sind und die einfach die Wahl nicht haben. Und deshalb nehmt eure Rechte wahr und geht wählen. Das ist ganz, ganz, ganz toll, dass wir das können. Und eben, Frauen können es noch nicht. Erst 100 Jahre, Wahnsinn.
Ja.
Bach. Wie in Österreich. Ich meine, es gibt Länder, in denen Frauen seit 30 Jahren wählen dürfen. Also bitte, wählen gehen.
Schweiz.
Wählen geht, wenn ihr das heute hört, für die Wahlen in Wien wählen und sonst geht immer wählen, wenn ihr könnt.
Und denkt am 10. November dran, dass 100 Jahre Wien Bundesland ist. Seit 100 genau. Jahren.
Vielleicht werden wir es nochmal erwähnen.
Wer weiß. Na gut, machen wir das.
Ja, Fritzi, vielen, vielen Dank für diesen interessanten Querschnitt. Ich sage jetzt nicht nochmal, dass ich schon gewählt habe und dass alle wählen gehen sollen. Ich wähle das nächste Woche wieder Wiener Wein.
Das ist aber wirklich eine gute Wahl.
Ich finde auch.
Wo gehen wir hin eigentlich?
Nach Stammersdorf, oder?
Nein, nächste Woche gehen wir nach Neustift, glaube ich. Nach Neustift gehen wir nächste Woche.
Ja.
Na gut.
Grandios. Du, also dann Servus und wir hören uns wieder.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.